Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin wieder nicht allein, sondern Mia ist mit dabei. Wir machen heute wieder Sprechstunde für Selbstständige. Und ja, für euch als Setup, dass ihr wisst, wir sitzen hier gerade bei 34 Grad.
Ja, voll.
Weil es einfach so ultra heiß ist. Wahrscheinlich auch bei euch, wenn die Folge rauskommt.
Ja.
Dann ist es erst in 2-3 Wochen. Das heißt, da wird es vielleicht hoffentlich nicht mehr so heiß sein. Aber genau. Das für euch nur als kleine Randinfo, falls wir mal irgendwas sagen, was irgendwie out of order ist oder so. Genau, auf jeden Fall haben wir wieder ganz viele Fragen von euch gesammelt. Heute geht es um Selbstständige. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, weil wir, glaube ich, noch nicht so viel zu dem Thema gemacht haben. Und ich freue mich auch, weil diese Sprechstunden bei euch sehr viel Resonanz finden. Also zuletzt zur Sprechstunde zu Beamten hatte ich ja gefragt, ob ihr euch da zu gewissen Themen wie Dienstunfähigkeit nochmal ein Follow-up wünschen, eine andere Folge, weil natürlich der Rahmen immer gesprengt ist, sonst in einer Folge, wenn man alles im Detail macht. Und sehr viele von euch haben mir geschrieben, was ich echt cool fand. Deshalb auch hier, nehmt das gerne als Inspo mit. Vielleicht machen wir manche Themen so ein bisschen an der Oberfläche, einfach geschuldet der Zeit, sonst wäre die Podcast-Folge irgendwie 2-3 Stunden lang. Wird sich niemand anhören. Und ja, meldet euch da einfach, wenn ihr da irgendwie nochmal Themen habt und sagt, hey, es wäre cool, wenn ihr das nochmal vertieft. Genau. Sollen wir starten mit den Fragen?
Yes, auf jeden Fall. Und zwar die erste Frage lautet, ich habe mich gerade erst selbstständig gemacht und bin mit dem ganzen Thema Geld komplett überfordert. Was wären so die ersten Sachen, die ich machen sollte?
Ja, also ich finde diese Frage richtig cool, weil mir ging es genauso. Ich habe mich ja 2021 auch selbstständig gemacht und war davor eigentlich immer 100% angestellt und habe das nebenher gemacht, 2018 bis 2021. Also das war eine krasse Doppelbelastung irgendwann. Also bin ich Ende 2021 den Schritt gegangen und habe mir halt so ein bisschen die gleichen Fragen gestellt und mir so gedacht, okay, wo fange ich eigentlich an? Ich muss irgendwie alles selber machen. Selbstständig heißt halt, man ist viel mehr für sich selber verantwortlich. Also muss ich einfach um mehr Themen selbstständig kümmern. Und womit ich anfangen würde, ist eigentlich so ein bisschen eine Übersicht aufzubauen über Einnahmen, insbesondere auch Ausgaben, weil zu Beginn schwanken ja natürlich die Einnahmen so ein bisschen, bis man sich da so in so einem Radius bewegt. Selbstständige kann immer schwanken. Ja, es kann auch Monate geben, wo vielleicht gar nichts los ist, weil gerade in der Branche Tote Hose ist. Mhm. Denk mal an Corona, wo einfach auf einmal die Gastro zugemacht hat. Deshalb, ja, das wäre so mal der erste Schritt, dass ich so einen groben Überblick habe. Dann ganz wichtig, um die Krankenversicherung kümmern, denn man muss sich selber versichern. Man hat ja eine Versicherungspflicht, aber sobald man selbstständig ist, ist man freiwillig, entweder gesetzlich versichert oder private Krankenversicherung. Darüber sprechen wir später ja auch nochmal. Was aber ganz, ganz wichtig ist, diesen Fehler machen nämlich ganz viele, wenn ihr euch krankenversichert, gebt ihr ja so ein grobes Gehalt dort an. Und wenn ihr jetzt in dem Jahr dann doch viel mehr verdient habt, dann müsst ihr natürlich auch an die Krankenversicherung nachzahlen an die gesetzliche, weil die gesetzliche ist ja auf Basis von eurem Einkommen. Und bei diesen Nachzahlungen kommt es immer wieder zu großen Problemen, weil das niemand auf dem Schirm hat. Jeder zahlt irgendwie so monatlich, dann wird die Steuererklärung gemacht und dann auf einmal soll man nachzahlen und dann ist man voll so, hä, ich habe kein Geld, ich habe gar keine liquiden Mittel. Also kalkuliert das auf jeden Fall ein, dass ihr da nochmal Rücklagen bildet, insbesondere in den ersten Jahren. Dann natürlich, dass ihr privat gut versichert seid, also Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit eh wichtig, Krankenversicherung hatten wir gerade, aber auch mal zu schauen, was brauche ich für den Betrieb? Brauche ich eine Betriebshaftpflichtversicherung? Habe ich vielleicht auch einen besonderen Beruf, wo ich nochmal zum Beispiel eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung brauche? Ist bei uns der Fall, weil wir natürlich in dem Bereich beraten. Welche Pflichten gibt es da? Und genau, dann würde ich das Thema Altersvorsorge angehen. Aber erst, wenn ich mich so ein bisschen stabilisiert habe, also wenn ich diese ersten Themen angegangen bin, das wären so mal die ersten Schritte, die ich machen würde. Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Ja, das macht Sinn. Gut. Auch voll Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Ja.
Das ist super. Super. Also, du hast ja auch schon vorhin so angeteasert, das Einkommen schwankt ja stark. Mhm. Also könnte jeden Monat stark schwanken. Wie plane ich da vernünftig? Vor allem, wie viel Notgroschen brauche ich, um sowas vorzubeugen? Und Genau, was brauche ich da als Selbstständiger wirklich?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere am Anfang eurer Selbstständigkeit, dass ihr eher zu viele Rücklagen habt als zu wenig, weil man einfach das noch nicht so richtig abschätzen kann. Also haut es nicht einfach raus. Ich weiß nicht, ob ihr Serdar Karibik kennt, diesen Comedian.
Nee, kenne ich
den. Der macht doch manchmal immer so ein Video, wo er sagt, erste Monat, Selbstständigkeit, 10.000 Euro und sich so richtig freut, irgendwie ein Ferrari, Lambo oder sowas kommt. Und dann kommt er irgendwie so nach einem Jahr und man findet ihn an der Ecke obdachlos, ist natürlich eine übertriebene Darstellung.
Ja, würde ich
grad sagen. Er ist halt Comedian und er sagt dann so, ja, Finanzamt, alles weggenommen, Selbstständigkeit läuft nicht mehr. Also deshalb ganz wichtig, Notgroschen Nummer 1, dass man auf jeden Fall 6 Ausgabenmonate abdeckt, also eure persönlichen Ausgaben, die ihr so habt, auch fürs Unternehmen, dass ihr die auf jeden Fall auf der hohen Kante habt, auf dem Tagesgeldkonto und aufbaut. Das ist wirklich allererster Schritt beim Sparen und sehr, sehr wichtig. Und dieses Variieren, sprechen wir ja nachher auch gleich drüber, was so Sparpläne anbelangt. Ich weiß, dass das schwieriger ist. Mir ist es auch sehr schwer gefallen am Anfang meiner Selbstständigkeit. Was ich tatsächlich gemacht habe in den ersten Jahren ist, einmal im Jahr mich hinzusetzen und dieses Geld zu investieren, was ich dann für die Altersvorsorge nutzen kann, weil das gar nicht auf Monatsebene möglich war, weil es so geschwankt hat, dass ich gedacht habe, irgendwie fühle ich mich unwohl, da jetzt eine feste Rate anzusetzen. Also habe ich die ersten Jahre damit gearbeitet, halbjährlich oder jährlich Einmalbeträge zu investieren. Dann natürlich mehr, als wie wenn ich monatlich irgendwie 50 Euro spare oder so. Das ist eh klar, sprechen wir drüber. Als Selbstständiger, wenn ich nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahle, kein Arbeitgeber habe, der das für mich tut, muss ich viel, viel mehr fürs Alter vorsorgen als jemand, der angestellt ist. Deshalb ja, das würde ich so empfehlen. Also das ist ganz wichtig, diese 6 Ausgabenmonate. Und seid da auch nicht zu knausrig, dass ihr irgendwie einfach so rechnet, ja, meine privaten Ausgaben passt schon und wenn ich das noch weglasse und das. Weil im Unternehmen hat man ja auch gewisse Ausgaben, vielleicht für Tools, für eine Raummiete, die man hat, für einen Shop, ich weiß es nicht. Gibt ja viele Sachen, die man macht und machen kann. Als Friseur hat man ja auch eine Ladenmiete,
Ja, verständlich. Also Privat und Geschäft laufen bei mir über ein Konto und ich bin komplett überfordert damit. Wie strukturiere ich jetzt meine Konten, dass ich da nicht den Überblick verliere?
Ich habe letzte Woche eine Story gemacht zu diesem 3-Konten-Modell.
Ja.
Dann haben so viele Selbstständige geschrieben, so, das geht bei mir gar nicht auf. Ich habe irgendwie gefühlt komplettes Chaos. Was würdest du da empfehlen?
Ja.
Also, was würde ich empfehlen? Als allererstes dieses Tagesgeldkonto für Rücklagen. Dein Girokonto, was nur berufliche Einnahmen und Ausgaben hat, also wirklich strikt zu trennen. Was geht quasi an beruflichen Themen rein, was geht raus an Tools, Mieten etc. Also quasi so ein bisschen Businesskonto würde ich das nennen. Dann würde ich mir ein privates Konto nochmal machen, Girokonto für alle privaten Ausgaben, also alles, was man selber irgendwie an variablen, fixen Kosten etc. hat. Weil dann könnt ihr immer sagen, ich überweise einen Betrag X von meinem Businesskonto, wie so ein Gehalt, so ein Fake-Gehalt, auf euer Privatkonto und könnt damit einfach ein bisschen besser haushalten und habt auch ein Budget, das ihr nicht überschreitet und trennt es so ein bisschen voneinander und habt auch wirklich den Überblick, wie viel Rücklagen sind auf dem Businesskonto drauf, was kann ich verwenden, wie viel Rücklagen habe ich auf dem Privatkonto, was kann ich da verwenden. Und dann halt idealerweise noch irgendwie ein Sparkonto oder Depot, da sprechen wir ja drüber, je nachdem, was ihr dann sonst, sag ich mal, für finanzielle Ziele habt. Aber rein so für die Struktur wäre das so meine Empfehlung.
Vorhin hast du ja schon angemerkt, GKV und PKV. Als Angestellter hatte man ja nicht die Wahl oder beziehungsweise war das nie so ein Riesenthema, aber jetzt als Selbstständiger schon.
Mhm.
Wie finde ich heraus, was eher zu mir passt?
Mhm. Ja. Also das ist Fluch und Segen zugleich, auch bei der Rente, dass man als Selbstständiger das selber raussuchen darf. Das heißt, man dürfte auch mit niedrigerem Einkommen als zum Beispiel die Jahresarbeitsentgeltgrenze bei den Angestellten, also auch wenn ich unter 70.000 Euro brutto verdiene, in die private Krankenversicherung wechseln. Das ist die einzige Möglichkeit eigentlich, wenn man ein niedrigeres Einkommen hat. Wann würde ich entscheiden, ob PKV oder GKV Sinn macht? Wir haben schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht, jetzt die letzten Wochen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Für Selbstständige finde ich es ein Thema ganz wichtig, dass ihr ein Steady Income habt. Also ich würde es nicht machen, wenn ihr zweites Jahr in eurer Selbstständigkeit, weil ihr wisst noch gar nicht, wo pendelt es sich ein, wie viel bezahle ich für meine gesetzliche Krankenversicherung, komme ich in die Nähe der Beitragsbemessungsgrenze, ist es steady, will ich das eigentlich auch so weitermachen? Manchmal startet man in die Selbstständigkeit und merkt schon nach einem Jahr, ich glaube, es geht eher in die Richtung wieder, ich stelle mich irgendwo an oder bin teilselbstständig, weil dann kommt man ja wieder in die Versicherungspflichtgrenze und muss dann vielleicht wieder zurückwechseln und hat sich die Mühe gemacht, ist für ein Jahr irgendwie irgendwo hingewechselt und muss wieder wo ganz anders hinwechseln. Also das wäre so Punkt Nummer eins. Dann Alter und Gesundheit. Je jünger ich bin, je gesünder ich bin, desto mehr lohnt es sich, in die private Krankenversicherung zu wechseln, weil es werden Altersrückstellungen gebildet. Ich kriege einen besseren Tarif, einen günstigeren Tarif, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit 45 wechsle und schon viel Vorbelastung habe und dann Risikozuschläge oder so in Kauf nehmen muss. Dann Planung der Selbstständigkeit. Also bin ich wirklich jemand, der jetzt plant, die nächsten 10 Jahre selbstständig zu sein? Oder ist es eher so, ich weiß es noch nicht, ich bin mir nicht sicher oder mal schauen, dann würde ich es eher nicht machen. Wenn ich allerdings sage, ja, ich habe auf jeden Fall den 10-Jahres-Horizont und ich kann mir nicht vorstellen, in einen Job zurückzugehen, der nicht selbstständig ist oder der nicht unter der Jahresentgeltgrenze liegt. Also wenn ich zum Beispiel schon viel Berufserfahrung habe und sage, wenn ich in den Job zurückgehe, werde ich eh über dieser Jahresentgeltgrenze von 70.000 bis 80.000 liegen, dann kann man sich das überlegen. Und wenn einem natürlich Leistungen wichtig sind, also wenn man wirklich den Fokus auf Leistungen hat, ich würde nämlich nicht wegen dem Preis wechseln, sondern wirklich, wenn man sagt, okay, das ist toll, ich will unbedingt Heilpraktikerleistungen mit drin haben, Chefarztbehandlung, was weiß ich was, dann würde ich es machen. Und bei Frauen halt ganz wichtig noch das Thema Familienplanung. Also was plane ich, wie viele Kinder plane ich, weil sobald ein Partner in der privaten Krankenversicherung ist, muss ich natürlich auch die Beiträge der Kinder dort bezahlen. Es gibt keine Familienversicherung wie in der GKV, wo dann alles abgedeckt ist, sondern ich zahle halt nochmal 250 bis 300 Euro pro Kind, muss ich finanziell einkalkulieren. Also genau, das wären so die Fragen, die ich mir stellen würde. Dann gibt es noch ganz viele andere Sachen. Aber so allgemein, wenn ich selbstständig bin, wäre das so die Entscheidungsgrundlage dafür, ob ich mir PKV genauer anschauen würde oder nicht. Und dann ganz wichtig, Beratung, weil jeder Tarif ist anders. Ihr werdet überall unterschiedlich angenommen. Es ist wie bei der BU auch. Gesundheitsfragen müssen beantwortet werden. Da lohnt es sich einfach, in eine fundierte Beratung zu gehen und sich die Tarife auch genau anzuschauen, wie finanzstabil die sind, dass sie nicht halt so krass ansteigen oder so, sondern steady, so wie die gesetzliche Krankenversicherung auch.
Du hast ja gerade schon BU angesprochen. Und ich habe gehört, dass für Selbstständige, dass es extrem teuer sein kann und auch schwer sein kann, das überhaupt zu bekommen. Wie gehe ich da vor? Brauche ich das überhaupt? Weil ich habe ja dann auch keinen Arbeitgeber, der mir da hilft. Was mache ich dann?
Also brauche, ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist tatsächlich für Selbstständige noch wichtiger als für Angestellte. Also du hast es gerade gesagt, ich habe keinen Arbeitgeber. Wenn ich jetzt angestellt bin und ich werde krank, ich kann nicht mehr arbeiten, habe ich erstmal 6 Wochen Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber, volles Gehalt. Wenn das in der Selbstständigkeit passiert, dann habe ich gar nichts. Da muss ich meine Aufträge absagen. Ja. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Strafgebühren, die ich vielleicht sogar zahlen muss, wenn ich Aufträge nicht erfülle. Es wird niemanden interessieren. So, das heißt, ich habe direkt einen Einbruch, den ich abdecken muss. Dann danach Krankengeld. Ja, das kann man mit privater Krankenversicherung und der gesetzlichen absichern, das Krankengeld. Das fällt auch bei Selbstständigen mit an. Also wenn ich bis 78 Wochen dann weiterhin krank bin, maximal sind es 70% vom letzten Nettogehalt oder Bruttogehalt besser. Und was passiert danach? Erwerbsminderungsrente. Und da habe ich halt auch ein Riesenthema als Selbstständiger. Wenn ich nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt habe seit Jahren, dann habe ich da gar keinen Anspruch drauf. Ja. Ich kriege gar nichts ausbezahlt. Also sehr, sehr wichtig. Ist es schwerer oder teurer, wie du gesagt hast? Nein, nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen ein Mythos. Es ist alters- und berufsabhängig. Also es ist jetzt nicht schlimmer, selbstständig zu sein als angestellt, sondern es kommt drauf an, was für einen Beruf man ausübt. Ja. Wenn ich Dachdecker bin, klar, dann zahle ich mehr. Es ist schwieriger, eine BU zu bekommen. Wenn ich trotzdem Projektmanager bin oder andere Sachen mache, Grafikdesigner, ich weiß es nicht, als was man so selbstständig ist oder wie ich einen Bürojob hat als Selbstständige, dann ist das easy. Genauso wie bei einem Angestellten auch. gleiche Berufseinstufung und Gesundheit, was halt eine Rolle spielt. Ihr wisst aber natürlich, jedem Jahr, was ich älter werde, wird auch die Berufsunfähigkeitsversicherung teurer. Was ganz wichtig ist bei Selbstständigen, ist nochmal so ein bisschen auf die Klauseln zu achten. Es gibt nämlich in manchen Verträgen für Selbstständige Umorganisationsklauseln und die sollte ich vermeiden oder die sollten begrenzt sein. Das heißt, wenn ich einen Bürotarif suche, muss ich einfach nochmal zusätzlich auf ein paar Sachen achten, wenn ich selbstständig bin, dass alles in Butter ist, wenn jetzt irgendwas passieren sollte.
Ja, das ist wichtig. Also so, es zahlt ja niemand mehr in meine Rente ein. Mhm. Und es macht mir schon wirklich Angst. Wie mache ich das? Also wo fange ich da an? Wie organisiere ich das, um halt für das Alter einfach perfekt vorzusorgen?
Ja, also vielleicht kann ich da die Angst nehmen. Ich weiß, dass es immer vom Gefühl her schwierig ist und man so denkt, ich bin jetzt für alles selber verantwortlich. Aber eigentlich ist es mega cool, wenn man nicht in die gesetzliche Rente einbezahlen muss, weil die gesetzliche Rente, wir sprechen ja sehr viel darüber, ist ja ein Auslaufmodell in der Form, wie sie existiert. Der Generationenvertrag trägt sich ja gar nicht mehr. Wir haben schon andere Steuertöpfe, die wir nutzen, um die Rentner auszubezahlen. Das heißt, es ist ein Vorteil für dich, dass du selber was machen kannst, weil du kannst das Geld, was du investierst, effizienter einsetzen. Ja, es gibt keinen Arbeitgeber mehr, der in deine Rente mit einbezahlt. Aber mit dem Beitrag, den du nutzt, kannst du auf jeden Fall viel, viel effizienter vorgehen als die gesetzliche Rente. Denn du kannst das Geld anlegen, du kannst verschiedenste Dinge damit tun, du kannst aufteilen in mehrere Töpfe, du bist nicht abhängig. Und sobald man privat was macht, kann man viel besser kalkulieren. Bei der gesetzlichen Rente wissen wir ja bis zum Schluss nicht, wie viel wir eigentlich rausbekommen, weil der Rentenwert kann sich permanent ändern. Wir sammeln die Entgeltpunkte und wenn wir in Rente gehen, wissen wir erst, wie viel wir eigentlich bekommen. Das ist ja eigentlich auf eine Blackbox so. Ja. Du denkst so, okay. Deshalb das vielleicht mal als was Positives, um was Positives mitzugeben. Ich finde das cool. Wie würde ich vorgehen? Also ich glaube, es gibt so mehrere Thematiken. Ich würde eine Regelmäßigkeit versuchen reinzubringen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man es nicht schafft, monatlich oder so, findet eine Regelmäßigkeit für euch. Quartal, pro Quartal kann man ja machen, Sparpläne ausführen, halbjährlich oder einmal im Jahr. Mindestens einmal im Jahr was zu investieren. Und wichtig ist auch, dass ihr euch vor Augen führt, eure Rentenlücke ist ja relativ hoch, weil ihr nichts aus der gesetzlichen Rente wahrscheinlich zu erwarten habt, wenn ihr eben weiterhin selbstständig bleibt. Das heißt, ihr müsst auch gewisse Summen da rein investieren. Ihr könnt nicht einfach 50, 100 Euro investieren. Das wird eure Rentenlücke wahrscheinlich nicht decken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man da auch nicht so naiv oder so an die Sache rangeht. Und ansonsten, was würde ich machen? Also ich glaube, das wäre nochmal so eine Deep Dive Podcast-Folge für diejenigen, die das interessiert. Aber ich persönlich würde, damit ich Langlebigkeitsrisiko abgedeckt habe und wirklich so eine lebenslange Zahlung habe, eine ETF-Basisrente nutzen. Die ist der gesetzlichen Rente sehr ähnlich, außer dass ich zu 100% in ETFs investieren kann. Also ich habe eine lebenslange Auszahlung. Es kann nur monatlich ausbezahlt werden. Alles, was ich investiere, kann ich von der Steuer absetzen. Weil das geht ja mit der gesetzlichen Rente auch. Die bezahlen wir ja vom Brutto. Und das ist ein Vorteil für Selbstständige. Wenn ich halt die ETF-Basisrente nutze, dann kann ich es auch steuerlich absetzen und krieg was zurück mit der Steuererklärung. Meistens irgendwie um die 40-50% von dem Beitrag, den man einbezahlt. Das ist schon ganz gut, weil dann habe ich das Geld irgendwie nicht verschenkt ans Finanzamt, sondern bekomme nochmal was zurück dafür, dass ich Altersvorsorge mache. Dieses Geld, was ich dann zurückbekomme und mehr, würde ich in ETF-Depot investieren. Da habe ich dann einen flexiblen Anteil, den ich nutzen kann, wo ich ja super flexibel bin, wo ich Einmalzahlungen machen kann, wo ich alles Mögliche machen kann. Ja, das kann ich ja sehr flexibel nutzen fürs Alter, für Pflege, für Vermögensaufbau etc. Und später, das würde ich aber wirklich später machen, wenn ich stabil bin in der Selbstständigkeit, weil vorher kriegt man auch gar keinen Kredit von der Bank, weil man ja BWAs und Co. einreichen muss, Immobilien. Ja, also ich würde mir anschauen, kann ich vielleicht was kaufen zum Vermieten oder für mich selber auch irgendwie was kaufen. Aber das ist realistisch erst nach 5 bis 6 Jahren Selbstständigkeit der Fall, weil man sonst keinen Kredit bei der Bank bekommt, wenn man nicht so ein Steady Income nachweisen kann über Jahre hinweg oder die Kreditkonditionen sind schlechter. Deshalb wäre das so mein Idealbild eigentlich. Natürlich gibt es dann noch viele andere Sachen, je nachdem, welche Form der Selbstständigkeit man hat, ob man auch eine gewisse Gesellschaftsform hat oder so. Habe ich eine GmbH? Habe ich keine GmbH? Bin ich Einzelunternehmer? Habe ich eine UHG oder sowas? Dann kann man vielleicht wenn ich zum Beispiel in der GmbH habe, einen Geschäftsführergehalt mir ausbezahle, auch eine betriebliche Altersvorsorge mache. Also da gibt es dann, je nachdem, welche Gesellschaftsform man ist, so ein paar Unterschiede. Aber das wäre, was ich so machen würde. Und vielleicht auch bei dem Thema später würde ich mir auch anschauen, wie kann ich das Ganze steuerlich ausgestalten. Weil wenn ich ab einem gewissen Einkommen habe, dann muss man mit dem Steuerberater reden, inwiefern es Sinn macht. Das ist auch abhängig davon, was für einen selbstständigen Beruf man ausübt. Kann es zum Beispiel dann Sinn machen, eine GmbH zu gründen, nochmal eine vermögensverwaltende GmbH zu haben. Aber da sind wir dann in ganz anderen Sphären unterwegs. Das ist was für die Zukunft, nicht zu Beginn.
Genau. Ja. Viele reden ja auch über diese Basisrente. Also man liest es überall.
Genau, vielleicht kurz für alle. Das heißt auch Rürup-Rente nutzen manche. Also das ist das Gleiche. Das ist ein Synonym.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Wort habe ich noch nie gehört auch. Genau, lohnt sich das oder bin ich bei ETFs doch besser dran?
Also es sind halt zwei verschiedene Formen. Das eine ist eine Rentenversicherung und das andere ist ein Vermögensaufbau. Und in dieser Rentenversicherung kann ich aber in ETFs zu 100% investieren. Ja, ich finde, das lohnt sich schon, weil es steuerlich halt komplett absetzbar ist. Ich relativ viel wieder zurückbekomme. Die Beiträge sind der Höchstbeitrag 30.826 Euro für Ledige. Wenn ich zusammen veranlagt bin mit Ehemann, Ehefrau, dann sind es sogar 61.652 Euro, die ich einfach investieren kann und steuerlich geltend machen kann. Das heißt, wenn ich 30.000 Euro im Jahr investiere, kriege ich wahrscheinlich im Schnitt 14.000 vom Finanzamt nochmal zurück, was schon ein Hebel ist. Das heißt, effektiv meine, was ich einbezahle, ist relativ gering für die Rente, die ich dann rausbekomme. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, was viele unterschätzen, eine ETF-Basisrente ist insolvenzgeschützt. Das ist die einzige Anlageform, die insolvenzgeschützt ist. Das heißt, wenn ihr insolvent geht und ihr hättet nur ein ETF-Depot, dann wird das natürlich komplett belangt. Oder wenn ihr zum Beispiel richtig bankrott geht und Grundsicherung beantragen müsst, dann, wenn ihr zu viel Privatvermögen habt, müsst ihr das selber aufbrauchen. Aber wenn ihr eine ETF-Basisrente habt, dann darf die nicht angefasst werden, weil das ja rein für die Altersvorsorge ist. Ihr kommt an dieses Geld gar nicht ran. Das heißt, es darf auch nicht geltend gemacht werden, wenn ihr insolvent geht oder wenn ihr Grundsicherung beantragt. Und das finde ich schon einen wichtigen Aspekt als Selbstständiger, den viele nicht auf dem Schirm haben. Ich muss ja mein Einkommen auch irgendwie sichern, wenn ich selbstständig bin. Und auch insbesondere, wenn meine Family irgendwie von mir abhängig ist, dass halt nicht alles Privatvermögen angelangt wird. Und das ist halt geschützt. Deshalb würde ich sagen, sind das auf jeden Fall die Vorteile. Die Nachteile sind, so wie bei der gesetzlichen Rente auch, ich kann das halt nur vererben an Ehepartner und kindergeldpflichtige Kinder. Also auch Waisenrente, Witwenrente funktioniert nur so. Und ich kann es nur als lebenslange Auszahlung nehmen. Also ich kann keine Einmalzahlungen machen. Deshalb würde ich es halt kombinieren mit dem Depot, weil dann habe ich im Depot diese Flexibilität und in der Basisrente diese Steuervorteile und diesen Insolvenzschutz und habe so in meinem Gesamtportfolio das Beste aus allen Welten für mich als Selbstständiger zusammengestellt.
Es ist ja so, dass man mal ein paar Monate wirklich gut verdient und mal halt wirklich sehr schlecht. Wie funktioniert es, dass ich da dann einfach konsequent spare? Setze ich dann einfach an den schlechten Monaten einfach aus oder was mache ich da?
Genau, also ich glaube, die Frage wiederholt sich ja so ein bisschen zu den anderen Fragen, deshalb kurz und knapp. Ich würde halt einen Modus für mich finden, der funktioniert. Pro Quartal, jedes halbe Jahr oder sogar nur einmal im Jahr, wenn das besser ist für mich. Dann ist es einfach so. Also da würde ich mir jetzt keinen Stress machen.
Okay, die nächste Frage ist auch irgendwie geht in diese Richtung und zwar zur Familienplanung.
Ja.
Was passiert da mit meiner Absicherung und auch meiner Vorsorge? Weil wenn ich selbstständig bin und ein Kind halt bekomme, dann falle ich ja teilweise auch länger, zum Beispiel als Frau oder auch als Mann, fällt man ja auch länger aus.
Cool, ja. Da mache ich mir selber sehr viele Gedanken drüber. Also ich habe deshalb auch nicht die perfekte Antwort für euch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als Selbstständige ist es schon schwieriger, ein Kind zu bekommen. Es ist schon schwieriger, mit dem Vermögensausfall umzugehen oder mit dem Einkommensausfall. Ich glaube, was ganz wichtig ist, Rücklagen bilden, ausreichend Rücklagen, weil bei Familie weiß man ja auch nicht, was auf einen zukommt. Ja, man kann Kinder bekommen und dann passiert irgendwas. Vielleicht bekommt man ein behindertes Kind. Man weiß ja nie, was irgendwie passiert. Und dann fällt man doch länger aus, als man geplant hat. Dann gibt es das Mutterschaftsgeld, das bekommt man auch als Selbstständiger. Wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, dann ist es wie beim Krankengeld 70% des Arbeitseinkommens. Es ist aber gedeckelt auf die Beitragsbemessungsgrenze. Also sprich, wenn in diesem Jahr die Beitragsbemessungsgrenze bei 80.000 Euro ist und ihr habt immer 100.000 verdient, dann werdet ihr das nur bis zu den 80.000 Euro, diese 70% bekommen. Und das gilt 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt. Also das ist so ein bisschen ein Rahmen. Wenn ihr in der privaten Krankenversicherung seid, könnt ihr auch mehr absichern. Da geht es über das private Krankentagegeld. Wichtig ist nur, dass ihr die Bedingungen gut anschaut, weil wenn man schon schwanger ist und eine PKV abschließt, dann ist es ausgeschlossen meistens. Das heißt, am besten PKV abschließen, wenn man noch nicht schwanger ist.
Ja.
Dann hat man da auch eben über das Krankentagegeld so ein Mutterschaftsgeld. Und hier kann man auch die Zeiten individueller gestalten. Also man kann sich das genau anschauen, sich gut absichern. Das wäre halt eine gute Möglichkeit. Das ist deutlich flexibler als jetzt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wo es 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt sind. Also heißt, das haben wir jetzt schon mal so ein bisschen um die Geburt herum abgesichert. Wenn man aber jetzt sagt, okay, ich will zum Beispiel Elternzeit nehmen, muss man halt Elterngeld beantragen und da wird es ehrlicherweise ein bisschen komplizierter. Ich glaube, dafür müssen wir eine separate Podcast-Folge machen, Elterngeld für Selbstständige. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal schreiben, wenn euch das Thema interessiert. Aber es gibt halt verschiedene Berechnungsgrundlagen und maßgebend ist bei Selbstständigen der Steuerbescheid, wie viel man bekommt. Dadurch, dass das Elterngeld ja eh gedeckelt ist auf 1.800 Euro, werdet ihr auch als Selbstständige nie mehr als 1.800 Euro im Monat bekommen. Mhm. Dann ist natürlich auch wichtig, was euer Partner verdient und was er für ein zu versteuerndes Einkommen hat. Weil wenn ihr über 175.000 Euro gemeinsam kommt, dann habt ihr keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Mhm. Heißt, da sind wir wieder bei dem Thema Rücklagen bilden, weil ihr dann einfach 8 Wochen nach der Geburt eigentlich wieder arbeiten müsstet, wenn ihr keine Rücklagen habt. Ja, deshalb, da ist man auch so ein bisschen auf sich selber gestellt und verantwortlich. Aber ich finde es okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man auch komplett im Stich gelassen wird. Ja. Jetzt mit dem Elterngeld, dass es halt bei den 175.000 gedeckelt ist, ist für Selbstständige immer nicht so toll, weil es ist zu versteuerndes Einkommen, aber als Selbstständiger verdient man meistens auch etwas mehr. Man muss mehr verdienen, weil man ja selber Altersvorsorge machen muss. Also kein Arbeitgeber hat. Und wenn der Partner dann irgendwie auch noch, 60.000, 70.000 Euro brutto verdient, kommt man halt vielleicht schnell über diese Grenze. Aber auch hier, kleiner Trick, man kann sein zu versteuerndes Einkommen senken, indem man zum Beispiel in die ETF-Basisrente einbezahlt, weil das mindert das zu versteuernde Einkommen. Mhm. Also kann man da zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, ich beantrage nächstes Jahr Elterngeld, kann ich dort nochmal eine Einmalzahlung machen. Ich kann ja, wenn ich verheiratet bin, bis zu 61.652 Euro dort einbezahlen. Wenn ich das mache, senke ich mein zu versteuerndes Einkommen und habe dann vielleicht wieder das Anrecht auf Elterngeld als Idee. Mal mitgegeben.
Okay. Ja, trotzdem kompliziert einfach.
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr euch dazu mal eine Folge wünscht, dann könnt ihr gerne mal schreiben. Ja, ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin jetzt noch nicht selber in der Elterngeldbeantragung irgendwie drin, aber ich kann euch da ein paar Sachen auf jeden Fall mitgeben, die wir so bei uns schon gesehen haben, die wichtig sind als Selbstständige.
Okay, super. Also es gibt ja manchmal Phasen, wo man keine Aufträge bekommt und die halt komplett ausbleiben. Und da hat man ja schon Existenzängste, dass da jetzt irgendwie, dass man Insolvenz geht oder so.
Ja.
Wie kann ich das am besten absichern?
Ja, also sehr gute Frage. Man kann es nie vollständig absichern. Das ist halt, das geht man einfach in die Selbstständigkeit ein. Also vom Mindset her vielleicht, um psychologisch einem was mitzugeben, das hat man immer, diesen Struggle.
Mhm.
Ihr wisst nie, was passiert. Also hätte jemand denn Corona sehen können, dass da auf einmal alles geschlossen wird, da hat doch kein Selbstständiger dieses Szenario für sich kalkuliert oder so.
Ja.
Ich glaube, psychologisch, was wichtig ist, ist halt dieser Notgroschen, dass ich wirklich Rücklagen habe. Die geben einem Ruhe, weil die sind ja existent, die sind da, wenn eben solche Phasen kommen sollten.
Mhm.
Und was mir persönlich hilft, ist immer einen Plan B zu haben. Also ich denke dann immer so, okay, was ist der Worst Case, wenn es gar nicht mehr läuft, was mache ich dann? Dann sage ich zum Beispiel oft, ich bin angestellt, okay, was wäre da der schlimmste Case irgendwie für mich? Und ich gehe halt immer diese schlimmsten Cases durch in meinem Kopf und dann merke ich, eigentlich ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Also es wird sich eine Lösung finden.
Ja.
Und im Worst Case findet man einen Job oder ist dann vielleicht arbeitslos erstmal und lebt von seinen Rücklagen, je nachdem in welcher Wirtschaftssituation. Man findet ja auch nicht immer so einfach einen Job. Ich weiß, das ist klar. Aber wenn ihr offen seid und sagt, ich würde sonst auch an der Kasse arbeiten, und ich bin mir sicher, viele Selbstständige sagen das, die sagen dann, ich mache dann schon irgendwas so.
Ja.
Dann beruhigt ihr damit euer Gewissen. Ihr werdet was finden im Worst Case und das gut hinbekommen. Wichtig sind halt diese Rücklagen. Also niemals ohne Rücklagen als Selbstständiger. Nie. Bei Angestellten würde ich noch so ein Auge zudrücken, mal. Aber auch da, also Notgroschen einfach mega wichtig für alle.
Ja.
Und psychologisch halt diese Worst Cases mal durchgehen im Kopf. Das hilft einen zu beruhigen.
Okay, wie Gen Z halt sagen würde, it's not that deep,
ja,
so letztendlich.
Genau. It's not that deep, wird schon irgendwie.
Irgendwie schon, ne? Ja, super. Also wenn man sich jetzt die ganze Folge angehört hat und man müsste sich eine Sache daraus ziehen und sich merken, was wäre das?
Oh, ich habe ja die Frage vorab gesehen. Und ich habe echt keine Antwort, was ich eine einzige Sache sagen kann.
Eine einzige Sache.
Eine einzige Sache, das ist halt so schwierig. Aber ich glaube, eine einzige Sache, die wichtigste Message ist, glaube ich, bei Selbstständigen dieses Rücklagenthema und Absicherung. Jetzt war schon die zweite Sache. Und Absicherung, dass man abgesichert ist. Also, dass man alle wichtigen Versicherungen hat. Noch wichtiger einfach als Selbstständiger. Weil ihr habt ja gemerkt, ich habe einfach nicht diesen gesetzlichen Schutz und muss mich selber drum kümmern. Und das ist aber auch schön, weil ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt die besten Sachen für euch raussuchen. Ihr könnt die Sachen für euch raussuchen, die zu euch passen. Und das ist halt cool, finde ich auch. Oder ich persönlich finde es cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also jetzt so, für mich wäre es jetzt aktuell ein bisschen überfordernd, aber ich glaube, da fehlt bei mir auch einfach noch so viel, was ich lernen muss, um sowas überhaupt stemmen zu können. Mhm. Auch mental, aber auch so, weißt du.
Ja.
Ja.
Aber für diejenigen, die zuhören, ihr schafft es, ihr macht es. Und genau, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus der Folge auf jeden Fall. Es waren coole Fragen. Vielen Dank dafür, dass ihr die alle auch durchgesendet habt. Und wenn euch ein Thema tiefer interessiert, wenn ihr dann Deep Dive machen wollt, so weiß ich nicht, vielleicht Basisrente, vielleicht nochmal das Thema BU oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Elterngeld haben wir auch angesprochen. Dann schreibt uns gerne. Also ich lese wirklich immer alle Nachrichten. Gerne einfach auf Instagram oder support@femens-finanzen.de. Und kümmert euch auf jeden Fall. Lasst das Thema nicht schleifen. Ihr seid verantwortlich dafür. Und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das freut uns immer sehr, wenn wir Feedback von euch bekommen, Positives. Jede Woche neuen, frischen Content für euch zu erstellen. Leitet die Podcast-Folge auch an jemanden weiter, der die unbedingt hören sollte, sich vielleicht gerade selbstständig machen will oder ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Ciao.